ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Und heute sind wir in Wir. Schön, dass ihr dabei seid. Wie jeden Tag sprechen wir hier während der Tour über das, was passiert ist, gucken ein bisschen voraus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt in der ARD-Audiothek. Empfehlt uns gerne weiter. Da, wo es geht, könnt ihr uns auch abonnieren und bewerten. Freuen wir uns sehr. Und Mails schicken könnt ihr uns auch an tourfunk@sportschau.de. Und es gibt heute drei Erkenntnisse. Erstens ist es so warm geworden, dass wir in unserem kleinen Kabuff hier die Klimaanlage anmachen mussten. Zweitens, es gibt keine langweiligen Etappen mehr bei der Tour. Und drittens, der Helikopter flog am schnellsten über die Normandie. Wenigstens einer, der lacht. Fabian Wegmann ist hier, unser ARD-Experte. Hallo Fabian.
Moin Moritz, ein Schenkelklopfer.
Unser Radioreporter Holger Gersker.
Hallo Moritz.
Michael Ostermann von sportschau.de.
Hallo Moritz.
Und ich bin, unschwer zu erkennen, Moritz Kasserlet und führe euch hier wie jeden Tag durch diese kleine, feine Sendung. Und es war wirklich wieder ein schöner Tag. Also wieder eine fantastische Strecke, fantastische Landschaft. Und mein Gedanke war vorhin so, irgendwie Ben Healy gewinnt, wie sonst in letzter Zeit eigentlich nur Tadej Pogacar geschafft hat. Mit einem ewig langen Solo, ist natürlich Quatsch, kommt häufiger vor, aber es wäre so ein Pogacar-Move eigentlich gewesen. Aber ein sehr verdienter, würdiger Sieger, ne?
Absolut. Also er war mit Quinn Simmons einer der aktivsten Fahrer direkt von Beginn an, also direkt nach der Sprintwertung. Also das haben sie erstmal den Sprintern noch überlassen und danach ging es sofort los und sie waren immer dabei, haben immer das Tempo, waren immer drauf, haben sich nicht beirren lassen, lange Zeit immer nur so 10, 11 Sekunden, mal 15, dann wieder 11 Sekunden und die ganze Zeit sind die Vollgas gefahren. Und ja, dann hat Ben Healy das gemacht, was er am besten kann. Also eine lange Flucht lanciert, hat gar nicht erst gewartet, denn es waren ja viele schnelle Leute, auch war eine extrem starke Spitzengruppe hinterher vorne vertreten. Und hat die dann 42 Kilometer vor Ziel schön überrascht, vor dem Berg auch noch, zu so einer Situation, wo noch keiner wirklich damit gerechnet hat und der hat voll durchgezogen. Also der hat überhaupt keine Gefangenen gemacht, der ist all in gegangen, der hat sich nicht einmal umgedreht, der hat gesagt, so jetzt oder nie, ist losgesprintet, hat dann die ganze Zeit auf sein Tacho geguckt und ist dann seine Wattwerte gefahren und hat wirklich sukzessive einfach seinen Vorsprung Sekunde um Sekunde ausgebaut und war absolut der verdiente Gewinner und der stärkste auch, muss man dann im Nachhinein auch
absolut. Wir hören ihn mal. Kleine kurze Vorwarnung. Also Schulenglisch kann gut sein. Manchmal ist es dann trotzdem Menschen von der Insel oder von den Inseln, muss man ja sagen, dann zu verstehen. Hier ist der Tagessieger Ben Healy.
Yeah, I mean, it's just unbelievable. It's really what I've worked all for, you know, like not just this year, just the whole time, you know. It's really, really incredible and just hours and hours of hard work from so many people and to pay them back today, just really, really amazing.
Amazing, habe ich verstanden, unbelievable und irgendwie war es alles ziemlich toll für ihn. Also das kam auf jeden Fall einfach rüber. Holger, ich erinnere mich an gestern, da hast du was anderes vorausgesagt. Was war denn da los eigentlich?
Ich hatte Plan A und Plan B aufgeworfen. Das, was wir gesehen haben, war Plan A und dann hat unser Experte hier mich in Richtung Plan B gelenkt. Aber es gab natürlich auch noch ein paar Feinheiten bei dem Ganzen, wie es zwischendurch so abgelaufen ist, bei dem, also erstmal Respekt vor Healy, ne? Also das dann eine extrem ungewöhnliche Gruppe. Wir haben ja hier 38 Franzosen und 39 Belgier. 29 Belgier, genau, ja. Und kein einziger war in dieser Gruppe dabei, stattdessen zwei Iren und zwei US-Amerikaner und ein Kolumbianer und ein Australier und die ersten sechs Plätze an englischsprachige Fahrer, nachdem hier eigentlich nur Flämisch und Slowenisch gesprochen wurde, mal so ein ganz, ganz anderer Move und deswegen auch gut, dass es solche Etappen mal gab.
Ja, und wir haben es gesagt, Healy mit so einem, wie sagte das Simon Yates, der Giro-Sieger, der auch in der Gruppe war, es wäre so ein Trademark-Move von, also sein Markenzeichen, so eine Attacke. Und der Eddie Dunbar war im Ziel, der auch in der Ausreißergruppe war, hat gesagt, keine Ahnung, wie der es geschafft hat, diese 2,5 Minuten da rauszufahren. Es war so brutal anstrengend, weil es ja auch permanent rauf und runter ging. Und selbst eben, wenn jetzt keine Bergwertung war, waren ja trotzdem dauernd Hügel und rauf, runter. Das war schon echt eine harte Etappe bei der Hitze auch. Also man merkt jetzt auch die Wärme. Also die waren alle erledigt. Und wenn jemand wie Mathieu van der Poel, auf den ja wir sicher auch gleich noch zu sprechen bekommen, wenn der so ins Ziel kommt und sagt irgendwie, ich war, habe von oben bis unten Krämpfe gehabt und habe richtig gelitten und hatte keine Chance auf den Etappensieg, weil es viel zu hart war für mich heute und er nicht in der Form oder nicht die Beine hatte heute, die es gebraucht hätte, um diese Etappe zu gewinnen. Also dass man bei der Konkurrenz, muss man sagen, hat Ben Healy hier heute ein Meisterstück abgeliefert.
Ja, also nach so einem, das hat ja 90 Kilometer gedauert, bis, also die stand schon vorher, die Gruppe, aber ab 90 Kilometer, ab Kilometer 90 dann war es im Grunde genommen so, dass hinten so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Dann ist Nils, hat sich vors Feld gespannt und hat dann Tempo gefahren und hat die dann so langsam wegfahren lassen. Bis dahin war es ja brutal schnell und Van der Poel hatte sich mit Sicherheit, war erstmal so der Stärkste, wo du sagst, okay, das Finale liegt ihm jetzt am besten, also mussten ihn natürlich auch früh genug attackieren. Ben Healy hat es super früh gemacht, aber auch dann als Quinn Simmons ist dann mit Storer, die sind nochmal hinterhergegangen, da dachte ich, okay, jetzt hat er 48 Sekunden, das ist ein guter Move, die fahren jetzt diese 48 Sekunden zu und am Ende des Berges hatten die eine Minute 3 Rückstand irgendwie. Ja. Der ist einfach immer schneller geworden, ja, und war überhaupt keine Chance. Und dann sah es aber lange so aus, dass hinten die vier nochmal gut kreiseln um Mathieu van der Poel und dass er ja vielleicht mit 2 oder 3 Minuten sogar hier im Ziel ankommt und dann das Trikot auch lange tragen kann. Und dann ist er auf den letzten, also in die letzte Bergwertung und dann der letzte Schlussanstieg, der ist ja komplett eingebrochen. Da hat er über 1,5 Minuten irgendwie verloren, wenn ich es jetzt so richtig im Kopf habe. Und auch wenn man sieht, wie er dann über den Zielstrich gefahren ist, kurz vorher hat er noch aufgehört zu treten, macht noch so einen Schlenker. Also das hätte auch genauso gut nach hinten losgehen können. Er hat diese Sekunde, er hat um eine Sekunde jetzt das Trikot wieder zurückerobert und egal wie, Trikot ist Trikot. Ja, und das beflügelt morgen mit Sicherheit auch wieder. Aber wir haben gesehen, er ist am Anschlag. Er ist gestern ein gutes Zeitfahren gefahren, da ist er mit Sicherheit schon am Limit gewesen. Heute
musste
war
er, ja.
Genau, heute war er über am Limit, definitiv. Ja. Und ob es jetzt dann morgen für zweimal Mürde Bretagne dann reicht.
Wir hören ihn mal. Mathieu van der Poel, der alte und neue Mann in Gelb.
Well, the initial plan was to try and be in a breakaway. It was a really hard stage. It was super fast racing from the start and it took a while until our group went, and even then we had to really fight to get the gap. And I felt I didn't have my best day, and at the end I was fighting against myself.
Er hatte nicht seinen besten Tag, es war der Plan, in diese Gruppe zu kommen, aber am Ende musste er gegen sich selber kämpfen und es hat ja gereicht, um eine Sekunde. Und dann kam noch die Nachfrage nach dem Trikot.
Yeah, for sure. Will probably be for one day, but it's really nice to wear it again.
Also er bestätigt dich im Prinzip, Fabian. Da reden wir gleich noch drüber, über die Etappe morgen, aber er geht auch davon aus, dass es eigentlich nur für einen Tag wahrscheinlich tragen wird. Können wir gleich mal drüber spekulieren. Große Frage ja auch, haben sich bestimmt viele von euch da draußen und zu Hause gestellt. Warum hat Pogacar und sein Team dieses gelbe Trikot hergeschenkt? Klingt so, als hätten sie wirklich gar nichts gemacht. Am Ende war es ja auch nochmal sehr, sehr knapp, aber sie haben es drauf ankommen lassen. Und Nils Polit ist ja ein prominenter Helfer von Tadej Pogacar.
Wir haben gesagt, dass wir eine Gruppe fahren lassen und dass wir heute keinen Wert drauf legen, nochmal große Energie zu spenden. Das Einzige, der große Energie gespendet hat, war ich heute. Und im Endeffekt, ich glaube jetzt Mathieu van der Poel hat das Trikot sich wieder zurückgeobert und das erleichtert natürlich uns so ein bisschen auch die Arbeit für die nächsten Tage.
Ja, und der Abstand ist nicht groß, da ist alles drin und Mürde Bretagne ist morgen nochmal auch ein hartes Stück, ne?
Ja, das auf jeden Fall ist ein Ziel von uns und wenn wir alles drauf setzen.
Keine Kampfansage schon von Nils Polit, morgen geht's ab.
Ja, genau, und zu dem Zeitpunkt wusste er nicht, dass Tadej Pogacar nur eine Sekunde hinter Mathieu van der Poel ist. Und jetzt hat er dann danach ja gesagt, dass es ein Ziel für sie ist. Also er will morgen gewinnen. Und wenn es gewinnt, dann hat er das Trikot automatisch, weil selbst wenn Van der Poel dann Zweiter wird, hat er 4 Sekunden Rückstand oder kriegt 4 Sekunden Zeitmodifikation weniger. Ja. Und dadurch wird er mit 3 Sekunden führen. Also deswegen, und Mathieu van der Poel hat es, glaube ich, auch gut eingeschätzt, er glaubt, dass er nicht stärker ist an der Mürde Bretagne als Tadej Pogacar.
Anders als vor 4 Jahren. Lass uns das noch nicht vertiefen.
Nee, ich will erstmal zu heute. Ja. Was ich dann letztlich aber nicht verstehe, dass die sagen, wir wollen das gelbe Trikot weiterreichen. Das war heute unser Plan. das wäre ja schiefgegangen. Warum sprintet Pogacar wie ein Wilder da hoch? Da kann auch mal einmal am Hinterrad von Vingegaard einfach bleiben. Nee. Oder wusste er es einfach nicht?
Die wussten das nicht. Die wussten das nicht. Weil ich meine, das war für uns sogar im Fernsehen schwer abzumachen, wie viel Zeit Van der Poel auf den letzten Kilometern verliert. Das hat man dann nicht mehr auf dem Schirm. Die sind auf den letzten 10, da wusste er, okay, der ist jetzt noch 4,5 Minuten oder sowas ist vor uns. Der kriegt das Trikot und dann hat er sich einfach nur darauf konzentriert, dass er vor allen anderen wieder ins Ziel kommt und sagt, hier, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ich bin immer noch der Chef.
Und der große Unterschied zwischen beiden ist dann natürlich, wenn du siehst, Mathieu van der Poel, wie vor 4 Jahren in Mürdobetania auch, wie jetzt am ersten Tag, als er hier gewann, am zweiten Tag, jetzt heute, der liegt da 2 Minuten an der Bande im Zielauslauf und pumpt und da geht gar nichts. So ein Bild würde Tadej Pogacar niemals produzieren. Da wird entweder ist es große Schauspielkunst oder er muss einfach auch im Ziel nicht atmen. Das ist dieser große Unterschied zwischen den beiden, so nah sie beieinander sind, so unterschiedlich.
Es ist also wenn ich so bei so einer Zielankunft ins Ziel gekommen bin, lag ich immer auf dem Boden. Also ähnlich wie der. Ich habe mich so ausgebaut, ich konnte wirklich nicht mehr. Dann kippst du um und dann brauchst du erstmal ein paar Minütchen. Und gerade ja, in Huy zum Beispiel, wenn es da hochgeht, also den letzten Kilometer, da habe ich 10 Minuten gebraucht, um wieder irgendwie geradeaus, von Huy nochmal ein Stück steiler, aber wenn ich da oben angekommen bin, egal welchen Platz ich gemacht habe, dann brauchte ich 10 Minuten, um wieder überhaupt aus den Augen gucken zu können. Und Pogacar hat schon ein paar Mal gewonnen und der macht ein Interview 2 Minuten später.
Ich habe das aber auch nicht so verstanden, dass sie das gelbe Trikot loswerden wollten, ehrlich gesagt. Eine Ausreißergruppe, damit der Tag relativ entspannt ist, das ja. Aber dass Mathieu van der Poel in dieser Ausreißergruppe ist,
war ja damit war jetzt auch nicht zwingend. Jetzt für den Tag, klar, aber noch nicht perspektivisch.
Nein, aber ich glaube, wie gesagt, das war gar nicht der Plan, sondern also Nils hat im englischsprachigen Interview auch nochmal gesagt, zwischendurch war da nochmal auch überlegen, wir gehen doch auf die Etappe.
Genau. Das wäre also, auch, wenn die vorne nicht so gefahren wären, genau, und die Gruppe nicht so stark gewesen wäre, dann hätte Nils ja, ich meine, diese 8 sind absolute Weltklassefahrer da vorne, ja. Also jeder hat da irgendwie schon 2 Etappen bei der Vuelta und Giro gewonnen, so ungefähr, oder bei der Tour schon mal. Und dann hat Nils das wirklich lange Zeit so gehalten. Wenn die nicht so stark gewesen wäre, hätte Nils die ganze Zeit alleine auf 2,30 gehalten und dann wären die von alleine alle wieder zurückgekommen.
Ja.
Okay. Ende vom Lied ist, Pogacar hat das gelbe Trikot wieder verloren. Van der Poel hat 1 Sekunde Vorsprung.
Alle Trikots
verloren. Ja, aber genau, er hat alle Trikots verloren. Tim Wellens hat das Bergtrikot übernommen, sein Teamkollege.
Diese Konstellation so spät, nach 4-5 Etappen bei der Tour, hat es noch nie gegeben. Niemals hatte einer Berg, Sprint, Nahe- und Abführung und Gelb. Das war immer nach der ersten oder zweiten Etappe, nach dem Prolog. Aber das alles dreist auch am selben Tag wieder zu verlieren, das wird keiner mehr nachmachen. Das ist auch eine Kunst.
Ja, aber das ist natürlich auch diesen ganzen Etappen geschuldet, ne? Ja, also dieses Bergtrikot, das ist ja alles so nah beieinander. Also Tim Wellens hat jetzt 7 Punkte, das ist ja, und dann 5 und dann haben, weiß ich, 4 und 3 und eine Bergwertung, dann ändert sich alles wieder, also.
Ja, das war sonst auch anders, hat irgendwie derjenige, der es am ersten Tag geholt hat, irgendwie das dann auch 10 Tage getragen, weil da bei jeder Fluchtgruppe mit dabei war, um diese Punkte zu sammeln. Das ist dieses Jahr irgendwie dann anders. Also, Pogacar nicht mehr in Gelb, nicht mehr in Grün, nicht mehr im Bergtrikot, aber der große Favorit für morgen und Florian Lipowitz war wieder bärenstark, ne?
Ja. Also er hatte ein Interview, ne? Hat er ja bei uns gegeben.
Hören wir gleich
rein. Also das war, er war, glaube ich, ganz froh, dass es so hart war, dass es eine kleine Gruppe war, weil dann ist es einfacher für ihn zu fahren. Mhm. Das hört sich so doof an, aber für ihn ist es ja nicht so hart wie für andere, deswegen sind die anderen weg und dann muss er nicht um so viele Leute drumherum fahren und die Position fahren ist dann wesentlich einfacher. Deswegen, jetzt kommen die Tage, wo es die ihm auf jeden Fall entgegenkommen. Je härter das ist, desto eher kann er seine Stärke ausspielen.
Ja. Er saß im Ziel am Teambus auf der Rolle, wie man so schön sagt, also hat sich das Laktat aus den Beinen gestrampelt und deswegen ist er so ein bisschen außer Atem währenddessen. Ist
nicht auf die Rolle gekommen.
Ist nicht von der Rolle gekommen, meinst du, oder? Florian Lipowitz, meine Damen und Herren.
Ja, wir sind heute von Anfang an richtig Rennen gefahren. Gab eigentlich nur dann im letzten Drittel ein bisschen Ruhe. Und dann war klar, der letzte Berg wird all out fahren und ich habe einfach, alles reingeworfen, aber am Ende, die letzten 200 Meter, gingen die Beine zu und da war dann noch voll ein Kampf, aber ich glaube, ich kann super zufrieden sein und die Beine waren heute wieder ganz gut.
Die Zuschauer haben fast nur Nils Pollitt vorne gesehen. Wie sah dann Ihre Arbeit da hinten aus? Weil Sie sagen, das war auch hart heute, auch auf dem Weg dorthin.
Ja, ich meine, ja, die ersten 2 Stunden war gefühlt Kampf, nur Kampf um die Fluchtgruppe. Ja, und dann wurde es ein bisschen ruhiger, aber es war ja nie komplett flach. Es ging immer hoch und runter und da ist auch hinten nicht ganz so einfach. Und ja, aber es war auf jeden Fall ja, deutlich besser, wenn nicht ganz so viele Leute da sind. Und dann ist es ein bisschen stressfreier und auch mit dem Positionieren einfacher.
Wie haben Sie sich mit Primoz Roglic abgesprochen?
Ja, es war einfach klar, am letzten Berg einfach all out zu fahren, versuchen dran zu bleiben. Und ja, das war die Aufgabe heute.
Sie haben gestern alles gegeben beim Zeitfahren. Wie haben sich die Beine heute dann angefühlt?
Ich muss sagen, tatsächlich ganz gut. Ja, nach einem Zeitfahren ist immer so bei mir 50-50, aber ich bin zufrieden heute mit den Beinen gewesen.
Ja, und Lipovic jetzt vor Roglic in der Gesamtwertung, hat ihm ein paar Sekunden abgenommen. Wir machen das Fass Wachablösung jetzt nicht auf. Das haben wir gestern besprochen, dass es gar nicht nötig ist, jetzt schon zu thematisieren. Aber er macht einen richtig guten Eindruck, Holger. Das kann man, glaube ich, ganz klar sagen.
Und es ist immer interessant, wer da wo positioniert und platziert ist. Und wenn es nur um ein paar Sekunden geht, das ist für den Moment in der Gesamtwertung, macht sich das nicht bemerkbar. Aber es gab da etliche Fahrer, die eigentlich mit ihm auf Augenhöhe erwartet werden. Zumindest mal von denen, die wirklich optimistisch sind. Bei Red Bull mögen sie uns jetzt mal bitte nicht zuhören. Aber die so um die Plätze 5, 6, 7, 8, 9, sage ich jetzt mal, fahren. Wie Almeida, wie Enric Mas, wie Primoz Roglic natürlich auch. Die landeten alle 5 Sekunden hinter ihm. Und wir haben eigentlich gesagt, das ist ein Berg, der kommt ihm überhaupt nicht entgegen und er darf hier keine Zeit verlieren. Und stattdessen fährt er, und wenn es nur psychologisch ist, 5 Sekunden gut. Und das ist ein gutes Signal, weil letztlich kommt Mürde-Bretagne noch, wird so ähnlich und dann geht's in sein Terrain.
Ja. Wochenende haben wir noch 2 Sprintankünfte, mutmaßlich,
genau.
Montag wird es dann bergig am Nationalfeiertag, also jetzt noch nicht Hochgebirge, aber im Zentralmassiv. Und dann gibt es einen Ruhetag und nächste Woche haben wir dann die Pyrenäen. Du bist gerade stutzig?
Ja, 2 Sprintetappen machen wir jetzt.
Ja, am Samstag, Sonntag, genau.
Ja.
Morgen Mürde-Bretagne.
Ja.
Darüber reden wir jetzt. Vor 4 Jahren gab es das Schauspiel von Van der Poel, der hat sich seinen ersten Etappensieg geholt und auch das gelbe Trikot, als er 2 Mal als erstes rübergefahren ist. Beim ersten Mal gab es, ich glaube, schon 10 Sekunden Zeitbonifikation.
Genau, da gab es noch mehr oder 8. Ich glaube, es gab 8. Ne?
Auf jeden Fall ein super Plan, alles aufgegangen und er war fix und fertig.
Der brauchte diese Bonus.
Ja, genau. Das war echt ein guter Plan. Morgen wird das mutmaßlich verlieren, Michael.
Ja, davon ist auszugehen. Ich glaube, Pogacar wird sich das gelbe Trikot zurückholen wollen. Und bei der 1 Sekunde, Fabi hat es schon gesagt, und bei dem, was Van der Poel heute auf der Straße gelassen hat, muss man davon ausgehen, dass das gelbe Trikot morgen wieder wechselt. Das war ja sein Berg, diese Bonussekunden, die Tränen, weil er zum ersten Mal das gelbe Trikot getragen hat. Ich glaube, es ist morgen dann sein 9. Tag im gelben Trikot in seiner Karriere. Aber damals war eben das erste Mal, dass er das übernommen hat und sein Großvater Remo Polidur, dem das nie gelungen ist, das gelbe Trikot zu tragen. Da gab es große Tränen. Also das ist eigentlich Van der Poels Berg. Genau, der war gerade gestorben. Also das war ein sehr emotionaler Moment. Das ist sein Berg, aber er wird das gelbe Trikot morgen an dieser Stelle vermutlich wieder abgeben.
Ja, die einzige Chance, ich meine, normal, das gelbe Trikot ist erstmal dran zu fahren. Jetzt hat gesagt, sie wollten heute auf jeden Fall nicht verteidigen. Wenn Pogacar morgen gewinnen will, weil er dieses Monument in Anführungsstrichen gewinnen will, dann müssen sie natürlich fahren, dann müssen sie aber auch wieder investieren. Ich würde an Stelle von Alpecin einfach gar nicht fahren. Oder beziehungsweise eine Gruppe wegfahren lassen und probieren, dass die auf jeden Fall schon mal die Sekunden abholen. Der braucht dann ja nicht die, wenn er sich eh schon nicht in der Lage fühlt, da zu gewinnen, dann müssen sie auch nicht die Gruppe wieder einholen. Und dann muss halt einfach UAE den ganzen Tag fahren und die müssen sich dann überlegen, ob sie es machen oder nicht. Wenn Pogacar das will, dann machen die das, da bin ich mir ganz sicher.
Ja, darf denn,
wenn nicht, dann machen sie es nicht.
Keine Meuterei wahrscheinlich.
Nee. Also, aber so wie es sich angehört hat, ist es schon ein
Ziel. 200 Kilometer und es wird warm.
Genau.
Also natürlich darf man alles, aber gehört sich das denn als Team, das das gelbe Trikot hat, zu sagen, wir machen hier mal nichts?
Ja, vielleicht nichts, aber du kannst ja in die Gruppe, du kannst ja gucken, wer da drin ist und dann lässt du die fahren. Du musst die ja nicht einholen. Ja. Du musst ja nur dein Trikot verteidigen, klar.
Du kannst das Tempo bestimmen hinten im
genau.
Feld. Ja. Diese erste Woche,
Entschuldigung, ich bin übrigens gar nicht so sicher, dass das nicht, hier ist manchmal ganz komisch Und ich bin gar nicht so sicher, dass er chancenlos ist gegen Pogacar. Das ist nicht so steil wie hier. Also heute wäre er chancenlos gewesen bei 10%. Aber Mütterbretagne ist nicht so steil. Das sind 6.
Ja, aber es unten ist lang, ist unten rein. Steil und lang, ja. Das sind
hat er das
Kilometer.
Alles in 4 Jahren? Also ich habe noch mal geguckt.
Die Frage ist, wie viel Kraft hat ihn das heute gekostet? Hat er morgen noch mal die Energie dann zum Schluss? Ja, das gelbe Trikot verleiht Flügel und so weiter und so weiter.
Und damals die Frage hat er einen Riesenvorsprung. Und Roglic übrigens war Dritter, Vingegaard 7. vor 4 Jahren.
Aber glaubst du, dass er da den Sprint gewinnen kann gegen Pogacar? Weil wenn Pogacar vor ihm landet und in den Etappensieg geht, dann holt Pogacar ja auch schon mal die Zeitbonifikation. Das würde ja schon reichen.
Ja, was heißt Sprint? Ist ein, sie hat am Sonntag auf der Etappe auch gegen Pogacar gewonnen. Und das waren keine 2 Kilometer am Ende, das waren 1,2. Das kommt immer drauf an. Also Pogacar muss definitiv hohes Tempo von Anfang an fahren lassen. Und das ist die große Frage, ob seine Mannschaft, wenn sie wirklich Ausreißer jagen müssen über 150 Kilometer und ob dann noch 1, 2 da sind wie Almeida Narváez beispielsweise, die das können, ihm das wirklich gut vorbereiten. Ich glaube, das muss von Anfang an hohes Tempo gefahren werden, wenn Mathieu van der Poel sich wirklich erholt hat. Also heute ging gar nichts mehr am Ende, aber einmal drüber schlafen und dann eine Etappe lang, wo er sich nicht zeigen muss.
So wie wir.
Nicht zeigen oder schlafen?
Einmal drüber schlafen.
Gestern Abend war Michael Ostermann am Strand, um das mal festzuhalten. War ja schon mal Thema hier in diesem Podcast. Er hat ausgeglichen.
Du hast heute Fotos gemacht, habe ich gesehen, von meiner Kamera.
Ich war aber nicht während der Etappe am Strand.
Das stimmt.
Was ist der Etappe am Strand?
Gleich ein Unterschied, das stimmt. Ja, ich habe ein paar Fotos gemacht für den privaten Gebrauch. Wir haben jetzt, um das abzuschließen, diese Folge, noch ein kurzes Thema. Wir haben in den letzten Tagen und auch heute ja die Streckenplaner gelobt, also weil das ist einfach wirklich fantastisch, was sie dieses Jahr hier auf die Beine gestellt haben. Kann man im Umkehrschluss aber auch sagen, ist diese Tour bisher vielleicht zu Pogacar-freundlich?
Nee, der ist einfach so stark. Also das ist ja jetzt nicht...
Aber bietet
was
man
will man denn anderes machen als so eine Etappe wie heute hier in diesen Gefilden hier oben?
Aber wenn man ihm wirklich entgegenkommen hätte wollen, noch mehr hätte man eine andere Zeit fahren gewählt, als jetzt das total flache.
Aber es gab jetzt schon echt viele Möglichkeiten in dieser ersten Woche.
Oder Galibier am vierten Tag. Naja, aber gucken wir uns das nochmal an. Ja. Ne? Diese 39 Sekunden waren auf der ersten Etappe, wo ein Teil, Evenepoel verliert da die 39 Sekunden, Roglic, Lipovic verlieren die 39 Sekunden.
Und Vingegaard in einem flachen Zeitfahren.
Und Vingegaard in einem flachen Zeitfahren, genau. So. Und das ist das Rennen dann am Ende. Ich finde, ein mir bekannter Hörfunkreporter hat gesagt, als die Strecke rauskam, das war wie früher, erstmal 9 Tage flach und dann geht's in die Berge.
Sah ein bisschen so aus auf den ersten Blick, ja.
Aber das, ich muss sagen, das ist jeden Tag echt aufregend. Wir haben dann die 2 Sprintetappen am Wochenende. Das wundert mich ein bisschen. Wochenende, beste Fernsehzeit, auch für Frankreich. Und dann 2 Etappen, wo im Zweifel nicht so viel passiert.
Gut, der 14. Juli
ist hier länger.
Montag. Das ja, ist gut, okay. Anders. Aber die Menschen sind vielleicht Samstag und Sonntag auch daran interessiert, spannendes Radrennen zu gucken.
Ja, ein spannender Sprint.
Spannender Sprint, zum Schluss. Spannender Sprint. Ja. Okay, kurz vorm Abendessen.
Wir freuen uns morgen. Wir in der Bretagne, da schlägt das französische Radsportherz in der Bretagne. Es werden Menschenmassen an der Straße sein und noch viel, viel mehr vor den Fernsehgeräten hängen und am Abend dann auch den Tourfunk hören oder am nächsten Morgen. Das ist ja euch überlassen. Wir kriegen, glaube ich, alle, also die Einschaltquoten sind, glaube ich, zu jeder Zeit ungefähr gleich. Viele hören es am Abend, viele erst am nächsten Morgen, um sich dann vorzubereiten. Und wir haben heute erfreuliche Nachrichten auch aus Italien bekommen, Holger.
Ja, zwei gute, eine schlechte. Jan Lippert ist Dritte geworden. Heute eigentlich flache Etappe, aber das Rennen ist unterwegs auseinandergerissen. Und dritter Platz für Jan Lippert, 8. für Franziska Brause, die ja Olympiasiegerin ist, Bahnvierer von Tokio. Aber Antonia Miedermeier hat da den Anschluss verpasst an der Stelle und deswegen ist sie jetzt nicht mehr Vierte, sondern 6. bleibt da beim weißen Trikot.
Und auch darüber reden wir unter Umständen morgen wieder hier im Tourfunk in der ARD Audiothek. Fabian, Holger, Michael und Moritz sagen Tschüss, au revoir, schönen Abend euch.
Bis morgen.
Bis morgen.
Tschüss. Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.